Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland.
Ich wollte immer so sein, wie die anderen Deutschen das leben. Ich dachte, das ist richtig und wir machen es falsch.
Also man sagt ja immer, die Leute müssen sich integrieren und dabei ist das schon so eine große Leistung, dass die Leute es hinbekommen, einfach nicht psychisch vollkommen gestört zu sein.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich habe gesagt, was ist gut in Deutschland? Du hast gesagt, Sex.
Ja, dass der Weg dahin leicht ist, den zu bekommen.
Was haben wir für ein Bild gezeigt im Deutschen?
Das sind so reiche Cornelias,
die uns völlig überlegen sind und die Sprache beherrschen.
Dabei haben wir ganz über Jacqueline und Kevin aus der
Und wir haben es, scheiße.
Aber wie sind denn deine deutschen Freunde? Also was macht die aus? Was
ich habe nicht so viele deutsche Freunde.
Was machen die, also...
Nee? Ich habe nicht so viele deutsche Freunde.
Ich habe viele deutsche Freunde.
Das ist kein origineller Türk. Das ist kein
Türk. Abschieben.
So, erstmal Hallo sagen.
Ja, dann Hallo.
Hi.
Hi.
Hallo, hier ist der Cem.
Hier ist der Ufuk.
Hier ist Shader.
Und wir haben endlich den Namen zu unserem Podcast.
Ja.
Und Shader sagt.
Shader sagt ihn, du sagst ihn so schön.
Warte.
Lehnt euch zurück, weil. Also, ihr werdet auf jeden Fall.
Test.
Hallo, Shader.
Yavrum Deutschland.
Ja! Bravo, bravo.
Nicht schlecht.
Also ich sag's ein bisschen
aber
anders.
Aber Ufuk sag's nochmal, das ist auch geil.
Yavrum Deutschland.
Und Cem?
Yavrum Deutschland. Postmigrantische Unruhen.
Postmigrantische Unruhen.
Das heißt gefährlich. Postmigrantisch.
Ja, das ist halt alles so, wir sind so schon ziemlich schlau. Wir müssen die Leute jetzt abholen ein bisschen, damit die auch auf unser Niveau kommen.
Ja, wow. Das macht am besten Shader.
Okay.
Shader, du bist die Schlauste.
Womit fange ich denn jetzt an?
Also
mit Yavrum Deutschland, ja, postmigrantisch, Unruhen.
Was ist denn, was bedeutet denn Yavrum? Und wie spricht man das denn richtig jetzt aus?
Yavrum wird geschrieben Yavrum. Es bedeutet im Wörterbuch eigentlich sowas wie Baby. Also es ist ein Kosename. Du kannst zu deinem Partner, zu deiner Partnerin Yavrum sagen. Es hat auch immer sowas sexuell Anzügliches, oder?
Es ist auch so ein bisschen, es ist schon ein bisschen assi, schon. So Straßenjargon, ne?
Und so ein bisschen auch Besitz ergreifen. So ein bisschen. Mhm.
Ich würde dir auch hinterherpfeifen, so auf der Straße. Und so sagen, Yavrum, Schnecke, komm mal her.
Ja, ja, voll. Ja, so, ja. Ja. Aber das ist das Schöne auch, diese Doppeldeutigkeit des Begriffs, ne? Weil es hat gleichzeitig auch sowas... Empowerment, weil damit so eine Art von Herabwürdigung, aber so eine Herabsetzung auch einhergeht.
Was das Ziel dieses Podcasts ist, Deutschland so weit wie möglich herabzusetzen,
niederzumachen.
Nein, natürlich nicht.
Ja.
Aber
da sind wir schon bei dem Begriff postmigrantisch.
Da sind wir vielleicht bei dem Begriff postmigrantisch, ja. Weil postmigrantisch ist gerade so ein Modebegriff in gewissen Kreisen und kommt ja von Shemin Langhoff, die das Maxim Gorki Theater leitet. Und was das beschreiben soll, wird eigentlich, glaube ich, gerade momentan diskutiert. Also eigentlich weiß ja noch keiner wirklich, was das heißt postmigrantisch, aber irgendwas hat der Begriff, was einen direkt anzieht, wo man sagt so, ja, ich als in meinem Fall dritte Generation Turko-Deutscher fühle mich da irgendwie abgeholt oder das hat irgendwas für mich, was mich interessiert und ich will wissen, was mit diesem Begriff auf sich hat.
Also diese absolute Political Correctness, die hier stattfindet, das spiegelt doch überhaupt gar
nicht wider.
Was für ein Political
Correctness? Ich finde Turko-Deutsch geil. Ich finde es geil. Man sagt doch auch nicht American Afro, sondern man sagt Afroamerikaner.
Also wir reden von irgendwie postmigrantisch, von Turko-Deutschen, mal ganz ehrlich, aber wir reden auch über ganz einfache, saloppe Sachen in diesem Podcast,
genau.
Oder?
Ja,
wir reden
ja
über Sex und Ficken und
Liebe.
Ja, auch über Liebe.
Weil kein Sex ohne Liebe.
Wir reden über Trauer, wir reden über den Tod, wir reden aber auch über sowas wie wohnen wir. Aber wir reden immer sehr, sehr persönlich. Aus der Perspektive von mir, Shader und Ufuk, aus der Sozialisation, aus der wir kommen.
Ja,
genau.
Ich glaube, das ist auch etwas, was uns auszeichnet. Ne? Weil wenn man manchmal, weiß ich nicht, Anne will und was weiß ich was sieht, dann sitzen da so Leute und versuchen irgendwelche allgemeingültigen Wahrheiten über eine Gruppe von Menschen, die unfassbar divers und heterogen ist, von sich zu geben. Und wir wissen, dass wir das gar nicht können, ne? Weil nicht alle sind wie wir und wir sind auch unterschiedlich und wir erzählen deswegen einfach, was wir so erlebt haben und was uns so ausmacht.
Und gleichzeitig sind wir aber auch eine relativ homogene Gruppe. Auf so, also wir widersprechen uns mal hin und wieder, aber wir haben auch auf ganz vielen Ebenen so einen gemeinsamen Nenner.
Ja,
Sex. Weil,
Sex?
Weiß ich nicht.
Das ist wichtig. Ja, nein, also weil auf jeden Fall.
Wie können wir denn auf Sex einen gemeinsamen Nenner haben? Also wir haben ja nicht gemeinsam, aber wir haben noch nicht gemeinsam Sex. Also.
Nee, aber. Also.
Dann lacht er.
Nee, Sex nicht, aber.
Wir haben Probleme.
Der gemeinsame ist, wir haben riesige Komplexe mit Deutschland. Schon unser Leben lang. Und noch ein weiterer gemeinsamer Nenner ist, dass wir alle Bildungsaussteiger sind. Dass wir sozusagen diejenigen sind, die diesen ganzen Weg durchlaufen haben, von prekären Verhältnissen zu, so wie wir jetzt leben, in unseren ziemlich reichen Vierteln mit unseren Einfamilienhäusern. Jeder von uns hat so circa, würde ich sagen, 240 Quadratmeter für sich alleine.
Und prekäre Verhältnisse ist jetzt auch nicht so, als wir in Harlem aufgewachsen sind oder weiß ich nicht, in Duisburg.
Ostheim, Kalk, hallo.
Okay. Duisburg. Und, wo, und daher kommen ja die Unruhen, weil die sind ja auch ein Teil von dem
ich
Titel.
Ich bin mega unruhig.
Woher kommen die Unruhen? Wieso fühlst du dich unruhig? Was für Unruhen haben wir?
Ja, also erstmal ist es, glaube ich, einfach, dass einerseits sind ganz viele Themen schon vorbei und passé, was dieses postmigrantische Migranten, bla bla bla, das ist für einen irgendwie eigentlich in der Lebensrealität kein Thema mehr vieles. Und gleichzeitig gibt es aber super viel, was einen umtreibt, wo man immer wieder mit konfrontiert wird und wo man ja so eine gewisse Unruhe empfindet, da vielleicht irgendwie auch den nächsten Schritt machen zu wollen. Also vielleicht auch aus gewissen Diskursen, wie sie seit 5 Jahrzehnten stattfinden, irgendwie auch von denen genervt zu sein und da ist so eine Unruhe zu sagen, so, boah, ey, so wollen wir gar nicht mit darüber reden, sondern wir wollen anders über uns reden.
Wir fühlen uns nicht repräsentiert in den deutschen Medien.
Ja.
Oft nicht. Nicht bei Eischeberger und auch nicht bei Anne Will. Anne Nächstes.
Richtig. Und diesen Podcast, den wird es auf diesen ganzen Plattformen geben. Das müsst ihr nochmal nachlesen. Spotify, Apple Podcast, hoffen wir über alles. Also wir versuchen da überall reinzukommen, das wissen wir noch gar nicht. Und wir werden wöchentlich das veröffentlichen. Jede Woche eine neue Folge. Und am Anfang jetzt sogar 2 Folgen.
Genau. Worüber reden wir in der ersten Folge?
Tja,
die Deutschen?
Da experimentieren wir so ein bisschen, oder? Das ist so ein bisschen.
Über die Deutschen reden
wir. Ja,
über die Deutschen.
Wir stellen ein bisschen vor.
Wahrscheinlich
über
die
schon, Deutschen,
oder?
Ja, so ein bisschen. Also Bio-Deutschen.
Aber auch Bio-Deutschen, Asi-Deutschen, was wir große so Deutsche, kleine Deutsche.
Wir lassen so ein bisschen den Rassisten raushängen, glaube ich. Das können wir mal
aber
machen.
Aber vor allem in der zweiten Folge.
Ja?
Ja.
Ich glaube, du bist prinzipiell rassistisch. Daher.
Ja, aber wir lassen den raushängen.
Wir sind so ein bisschen provokant unterwegs. Teilweise.
Wow.
Aber nimm es nicht persönlich. Wir lieben euch einfach alle.
Ich wollte das nochmal sagen. Also wir sind sehr provokant unterwegs.
Ja. Ach nee, wir sind total süß unterwegs.
Grund,
ich finde es voll süß.
Traurig zu sein oder wütend oder so. Oder AfD zu wählen. So, ne?
Oder nee, doch. Keinen Grund, die AfD zu wählen. Keine Angst. Habt keine Angst vor uns. Wir wollen, dass es funktioniert. Wir wollen, dass es jetzt funktioniert. Wir wollen, dass es in 10 Jahren funktioniert. Ich will Mischehen ohne Ende. Ich bin bereit, mit einer deutschen Frau zu schlafen, falls das sein muss. Also, als es eine deutsche Frau gibt, die das gemeinsame Ziel für dieses Land hat. Ich wäre bereit dazu.
Also, wir würden
Jem, weiß ich noch nicht. Jem, du willst du mit einer deutschen Frau schlafen?
Ich habe schon mal mit einer deutschen Frau geschlafen.
Echt?
Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch auf unseren Podcast einlasst, uns abonniert, uns quasi auf diese Reise begleitet und euch die Zeit nimmt, euch so ein bisschen vielleicht auch auf diese 3 Figuren einzulassen.
Ja. Und ich glaube, es gibt ganz viele, denen es ähnlich geht und die andere Erzählungen brauchen, sozusagen auch andere Identitätsangebote und auch Bock haben, über Sachen zu quatschen.
Und darüber haben wir gestern Abend auch gequatscht, weil wir haben gestern Abend Schäders Geburtstag gefeiert. Und
vorgefeiert?
Haben
ich habe noch nicht mal Geburtstag.
Du hast morgen Geburtstag. Und wir haben, wir saßen auf dem Balkon halb betrunken und haben darüber gequatscht, über verschiedene Identitäten. Du hast, glaube ich, das gleiche Wort benutzt, dass du meintest, dass irgendwie die Faschos, dass die Religiösen, dass wer auch immer unterschiedliche.
Auch die Linken.
Auch die Linken, meinetwegen.
Kann ich auch nicht mit identifizieren.
Dass jedes Dogma eine gewisse Identität verkauft oder vermitteln möchte und dass du das jetzt auch möchtest.
Ja, ich will jetzt auch verkaufen. Ich mache jetzt Identität, Import, Export. Post.
Weiß ich auch nicht.
Postmigrantische Import-Export-Handel.
Aber da kommen wir ja auch zu der Frage, was ist denn unsere Perspektive überhaupt auf, also was ist, inwiefern unterscheiden wir uns denn in der Art, wie wir denken und wie wir sind, von allen anderen Kanaken und Türken und überhaupt Deutsch-Türken, Migrationsleute, wie heißen die alle?
Ich glaube, vor allem unterscheiden wir uns daran, dass wir uns sehr bewusst sind, dass wir alle auch zum Beispiel auch sehr unterschiedlichen Familien und Strömungen. Also ich meine, ganz oft, wenn, weiß ich nicht, in irgendwelchen Diskursen vom Türkischsein oder Muslimischsein gesprochen wird, denke ich immer, von welchem Türkischsein oder Muslimischsein sprecht ihr überhaupt? Weil es gibt da so große Unterschiede, es gibt sehr große Unterschiede dazwischen, ob man in einer bürgerlichen Familie aufgewachsen ist, wo die Eltern irgendwie selbst Akademikerinnen und Akademiker sind, aus welchen Gründen auch immer aus der Türkei hierher geflüchtet sind, aus politischen Gründen, was weiß ich. Und dann gibt es zum Beispiel Familien wie meine, wo die Großeltern in den 70er Jahren hierher gekommen sind, als Bauern aus Südostanatolien und ich jetzt in der dritten Generation hier lebe. Und ich glaube, diese Differenzierung fehlt mir ganz oft. Und einfach, dass man vermittelt, was das eigentlich für eine Lebenswelt mit sich bringt, für eine Lebensrealität. Also, dass man da mal ein bisschen hineintaucht. Ich habe letztens nur irgendwie gedacht, da habe ich mich mit jemandem drüber unterhalten. Ich denke das ganz oft auch bei meiner eigenen Erziehung. Krass, dass, also man sagt ja immer, die Leute müssen sich integrieren und dabei ist das schon eine, so eine große Leistung, dass die Leute es hinbekommen, einfach nicht psychisch vollkommen gestört zu sein. Bei diesen zwei Welten, in denen man aufwächst, total hin und her gerissen und zerrissen und die eigene Identität schwebt irgendwo und man weiß nicht, was man ist, wer man ist und wo man hinzugehört. Und dass man überhaupt irgendwann an einen Punkt kommt, wo man selbst mit sich so im Ansatz mit sich selbst im Reinen ist, das ist so eine große Leistung. Das ist den wenigsten überhaupt bewusst, weil man irgendwie in diesen sehr impulsgeladenen Diskursen sehr schnell vergisst, sodass da überall Menschen dahinter stecken mit sehr spannenden Biografien und ja.
Ich schwöre auf Aldi.
Ich schwöre auch auf Aldi und alles.
Ja, aber das ist, was ich halt krass finde in dem Kontext. Ich meine, man hat ja keinen Bock auf diese Erzählung von Zerrissenheit und Opferrolle, bla bla bla. Auch teilweise nicht mehr oder oft nicht mehr. Aber genau, also das wird ja so oft irgendwie Betroffenheitsgeschichten, so wird es oft dargestellt. Und dann gibt es manchmal so diese Denkverbote, dass du sozusagen das Thema auch gar nicht mehr wirklich am besten noch gar nicht mehr thematisieren solltest, weil in der dritten Generation musst du ja angekommen sein. So, es kann ja nicht sein, dass man da immer noch irgendwie Schwierigkeiten mit hat oder irgendwie merkt, dass es sich reibt und nicht funktioniert oder weiß ich nicht, manchmal sich auch irgendwie einfach entfremdet fühlt. So, ich glaube, da ist noch, es geht weiter, es ist so in der Geschichte der Menschheit das erste Mal, dass so krass das alles aufeinander trifft und so krass diskutiert wird. Und ich glaube, da ist noch ganz viel, worüber man reden muss.
Jetzt haben wir uns ja in der ersten Folge nicht ausgesucht, dass wir über die Türken reden wollen, sondern wir haben gesagt, wir reden über die Deutschen. Und du meintest ja, Schilder,
im Vorfeld. Die sind auch geil.
Und du meintest ja im Vorfeld so, ja ey, ich kann aber nicht über die Deutschen reden, wenn ich nicht irgendwie über mich rede. Und ich habe mich gefragt, ob wir, wenn wir über die Deutschen reden, ob wir überhaupt in der ersten Folge direkt eine gewisse Ausgrenzung von uns selbst vornehmen, weil wir sagen so, ja, die Deutschen, ich meine, ich bin deutsch, du bist deutsch, wir sind alle drei deutsch, mit dem deutschen Pass, so. Ihr seid beide in Deutschland geboren, ich bin mit 4 nach Deutschland gekommen, aber wir sind alle deutsch irgendwie, aber trotzdem.
Ich wusste gar nicht, dass du nicht in Deutschland geboren
bist. Ja, ich bin in Ankara geboren.
Ich bin auch in der Türkei geboren.
Ach so, stimmt.
Ja? Ja,
du bist auch in der Türkei geboren. Ich bin mit 3 Monaten aber dann.
Ach krass.
Ja. Ja. Aber trotzdem sind wir alle deutsch und trotzdem haben wir gesagt, so, wir reden über die Deutschen. Über wen reden wir dann überhaupt?
Ich habe das vor allem deswegen gesagt, weil ich gemerkt habe, so
Manfred, Stefan, Julian, Sarah,
ja. Sabine. Aber die gehören ja auch zu unserem Leben. Also wir kennen alle Manfred, Stefan, mit denen wir jeden Tag Erfahrungen teilen und die uns begleitet haben in unserem Lebensweg und dazu beigetragen, dass wir heute das sind, was wir sind. Aber das, was du eben sagtest, das meinte ich halt vor allem irgendwie, ich kann nicht über das Deutsch sein sprechen, ohne das von einem gewissen Türkischsein abzugrenzen. Also, und deswegen, dieses Türkischsein gehört genauso zu mir wie dieses Deutschsein. Und ich muss mich dann selbst fragen, warum gewisse Dinge für mich deutsch sind und warum gewisse Dinge für mich türkisch sind.
Wie machen das Deutsche eigentlich? Das weiß ich gar nicht so
die
richtig.
Die beschäftigen sich gar nicht damit.
Wie kommen die dann an den Punkt zu sagen so, ah, ich bin Deutscher und da deshalb bin ich irgendwie Deutscher und fühle mich deutsch.
Ich glaube, die haben einfach, das ist ganz interessant, weil ich glaube, sowohl die Deutschen, oder auch die Türken, die in der Türkei aufgewachsen sind und nie ins Ausland kamen, die haben einfach nicht diesen Konflikt, dass die, wie du das gerade beschrieben hast, Schäder, nicht dass sie irgendwo anders sind und in irgendeiner Form eine Identitätskrise haben
können.
Klar,
wer hat denn eine krassere Identitätskrise in seinem Land als die Deutschen?
Ja, schon. Aber das ist immer eher so ein theoretischer Diskurs, oder? Also es ist bestimmt nicht unbedingt deren Art zu denken und zu sein. Also
die kommen nicht in den Raum und denken so, ich bin der Einzige mit hellbraunen Haaren hier.
Hellbraun?
Ja, also wenn du jetzt, du kommst ja in den Raum.
Schwarze Haare.
Nee, nicht ich, Mann, sondern wenn du sozusagen als Deutscher in den Supermarkt und fühlst dich ja nicht drin.
Exakt, aber das meine ich ja. Also die sind ja, es ist ja immer auch eine Frage der Massenmedien, und das führt, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung, wieso ich das gerne mache hier oder machen möchte, ist, weil wir Kanaken irgendwie in den Massenmedien nicht so repräsentiert werden. Es gibt einfach die Anzahl der Leute, die in den Vordergrund treten können, ist einfach nicht so hoch oder so groß.
Aber das erinnert mich sehr an ein Gespräch, das ich letztens mit einem vietnamesischen Freund hatte. Der meinte zu mir, Shader, manchmal sitze ich im Zug und dann kommt zum Beispiel so eine Gruppe von, weiß ich nicht, südländisch aussehenden Jungs rein. Und er sitzt da und ist unfassbar nervös, weil er denkt, bitte benehmt euch nicht daneben, weil dann werdet ihr irgendwie unser aller Namen und Dasein in Dreck ziehen. Mhm. Und das ist für ihn, also total der Stress ist, nicht nur allein für sich selbst, immer darauf zu achten in der Öffentlichkeit, sich einwandfrei zu benehmen, weil irgendein Deutscher, eine deutsche Heidi ankommen könnte und sagen könnte, ja, siehste, da ist es mal wieder das Beispiel, so das kennen wir ja alle, der Ausländer benimmt sich wieder daneben, sondern dass dieser Stress ihn auch in anderen Situationen begleitet, wenn er gar nicht betroffen ist. Und das habe ich auch total oft, wenn irgendwie so eine Gruppe, vor allem jetzt im momentanen Diskurs, eine Gruppe von Geflüchteten reinkommt. Also okay, man weiß ja nicht, ob die unbedingt geflüchtet sind, aber arabisch sprechenden Menschen. Und du da einfach sitzt und denkst so, Leute, benehmt euch bitte nicht daneben. Und auch wenn die sich ganz natürlich benehmen, weißt du, ich meine, du kannst ja Samstagnacht auf die Ringe gehen in Köln. Also das ist diese Partymeile in Köln, für alle, die es nicht kennen. Und da sind ganz viele bio-deutsche Jungs, die sich unfassbar daneben benehmen, aber das, weißt du, das sticht nicht so ins Auge, wie wenn da so eine arabisch aussehende Truppe von Jungs ist, die sich daneben benimmt und man steht daneben als Mensch, der sich irgendwie mit denen identifizieren kann und denkt so, bitte mach das nicht, bitte seid ein gutes Beispiel. Das ist so ein Stress, der einen dauerhaft immer mit begleitet. Das ist total schlimm.
Ja, nee, das stimmt aber, glaube ich, nicht ganz, dass das jeden begleitet, sondern vor allem dann vielleicht auch eher Leute wie uns, die Bildungsaufsteiger sind und da nochmal, glaube ich, andere Anpassungsmechanismen ihr Leben lang hatten.
Aber dann lass uns doch, also wir haben uns ja auch so ein bisschen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wir haben uns ja auch ein bisschen vorgenommen, dass wir sehr persönlich werden wollen bei diesem Podcast. Wir wollen nicht diese großen Themen in irgendwie abstrakter Form besprechen und irgendwie in theoretischen
Diskurs. Ich hab eine Story.
Dann erzähl doch mal.
Ich hatte das Ewigkeit, genau das, dieses Ding mit diesem wenn du der, ich war sozusagen derjenige, der dann von, das Viertel war eher ein bürgerliches Viertel, es gab eine Straße.
Wo bist du aufgewachsen?
Duisburg, ich bin in Duisburg aufgewachsen.
Achso, ich auch übrigens.
Ja. Und eher bürgerliches Viertel, eine Straße mit den Gastarbeiterfamilien, so hieß es dann da noch. Und ich war der Einzige auf der Straße, der aufs Gymnasium gegangen ist, dadurch hat sich die Rolle... Danke. Ja, danke, weil ich schlau bin, Bruder. Schlau in meinem Kopf. Ganz viele gute Gedanken. Und dadurch hat sich sozusagen die Position, die du einnimmst, schon ein bisschen verändert. So, ne? Du bist ja da dann irgendwie schon ein bisschen aus der Gruppe raus. Und dann gab es einmal ein Fußballspiel, ich war in einer Mannschaft, wo wir auch 2-3 Kanaken hatten, aber nicht so viele. Und wir haben gegen so ein Kanakenteam gespielt, bei einem Turnier. Und die haben halt komplett da nur Stress gemacht. Jedes Spiel Schlägerei.
Die andere Mannschaft.
Das Knackenteam.
Ja, ja, so, ja. Ne? Das war ja ständig
so,
noch.
So,
ja.
Wirklich bei einem Turnier von einem Tag so.
Aggressiv, Schiedsrichter angepöbelt, dich beleidigt.
Komplett. Und Schlägerei, jedes Spiel einfach so, ne?
Ja.
Und das aber mit 13, 14, ne? Oder 12 oder sowas, so ganz jung.
Ja.
Und
Und du warst der einzige Türke auch in der Mannschaft? Nee.
Wir waren noch zwei andere so. Und wir haben uns halt zu Tode geschämt. So, weiß ich doch, wir wollten nicht mehr spielen. Wir haben unseren Eltern gesagt, wir wollen nach Hause. So, wir waren echt so, nee, ey, Mann, das ist halt so, weil wir liefen in anderen Trikots sozusagen über das gleiche Gelände und plötzlich hattest du das Gefühl, dass dich alle komisch angucken. Weißt du?
Wer alle? Die Deutschen gucken dich komisch
an. Ja.
Aber warst du nicht automatisch dadurch, dass du dich ja gut benommen hast, wieso hast du nicht das Gefühl gehabt, so, hey, ich ich mache ja alles richtig. Also wieso hast du dich direkt mit den schlecht verhaltenen Türken irgendwie identifiziert direkt und dich in die gleiche Schublade gesteckt und nicht gesagt, so Herr, das sind irgendwelche Spackos? Und also woher kam dieser Konflikt?
Was weiß ich, Alter.
Weil du warst ja nicht in der Mannschaft. Du hast ja, das ist ja so ein bisschen so wie irgendwie Ahmed macht Scheiße oder Ahmed kriegt eine 6 und du hast eine 1, aber trotzdem fühlst du dich schlecht. Das tust du ja nicht. Das ist ja, Ahmed hat eine 6, scheiß drauf.
Ja, ich meine, ich fand's halt auch nicht cool, so, weißt du? Also ich dachte nicht, dass die irgendwas Geiles machen. So. Ich fand das ja selber sozusagen affig, weißt du? Also klar, es ist ein pubertären Ding, so ein bisschen so dieses sich triezen und schlagen wollen, bla bla, das gehört irgendwie dann dazu, so, aber
aber es hätten ja auch im deutschen
Ich fand's peinlich.
Die deutsche Mannschaft hätte es auch mal. Also hättest du dich genauso peinlich gefühlt oder dich schlecht gefühlt, wenn es irgendwie, keine Ahnung, SV Düssern, 11 Deutsche und die machen voll den Scheiß und pöbeln rum. Und du denkst so, boah.
Nee, ich hätte mich, also ich fühle mich, da hat mich natürlich dieser Gruppe zugehörig gefühlt. Du hast ja so ein abstraktes Zugehörigkeitsgefühl. Und du hast halt irgendwie so, glaube ich, auch so ein, das sagst du ja im Grunde so, dieses Repräsentieren, dieses ganz Schlimme, ihr müsst euch hier benehmen, fallt bloß nicht auf, weißt du?
Man kommt sehr schnell in so einen Rechtfertigungsmodus. Also man denkt, dass man sich für diese Gruppe irgendwie rechtfertigen muss, weil Leute kommen könnten und sagen könnten so, ey, was ist denn los mit den Leuten? So, du bist doch auch einer von denen. So, was machen die da eigentlich?
Aber wenn der FC Köln nach London fliegt und in London rumpöbelt, denkst du dir dann, ja, schämst du dich dann auch quasi als Deutscher dafür, dass du jetzt, also hast du das gleiche Gefühl, wie du es gerade beschrieben hast, dass du dich irgendwie in der Not fühlst, dich in irgendeiner Form zu rechtfertigen als Deutscher, weil irgendwelche anderen Deutschen Ärger gemacht haben?
Boah, ich glaube gar nicht, wa? Ich überlege gerade, ob ich mich jemand mit einem Deutschen irgendwie geschämt habe für irgendwas, was ein Deutscher macht. So.
Das ist ganz geil eigentlich. Weil ich glaube, kommen wir nämlich zu der Frage, sind wir eigentlich deutsch?
Gott.
Boah, ja. Wenn du dich noch nie mehr...
Wann rauchen wir drinnen eigentlich? Nee, rauchen.
Ja, sorry.
Es ist viel einfacher, darüber zu diskutieren, was nicht deutsch ist.
Ich fand, wir waren ja auf einem guten. Ich fand das fand ich schon spannend. So, warum? Also wo identifiziere ich mich eigentlich mit Deutschen?
Das ist kein origineller Türke. Das ist kein Türke. Ey, Polische.
Geht um wen?
Wer ist richtig errät, kriegt 100 T-Shirts von uns. Schakamaka.
Scheiße, ich hab schon verraten.
Scheiße.
Wird wieder zurückgezogen, stimmt nicht.
Ufuk erzählt in meinem Pferd.
Warte, kann ich ganz kurz was erzählen?
Ja, bitte.
Ja, herzlich danke, Alter, meine Fresse.
Nee, und zwar über die Party von gestern. Wir haben nämlich Lieder von Ibrahim Tatlıses gehört. Das ist so die Arabesk-Legende überhaupt in der Türkei. Man nennt ihn sogar der Imperator. Also er ist überhaupt so türkische Volksmusik, Arabesk. Also er ist überhaupt... Die witzigste Story ist über den ja, dass er ja angeschossen wurde und im Koma lag. Und er sieht ja mittlerweile so zerstört aus. Naja, aber er ist überhaupt so die Legende meiner Kindheit. Ich kenne auch alle Lieder einer Kassette von ihm auswendig, weil wir die immer gehört haben, wenn wir in die Türkei gefahren sind, mit dem Auto, mit meinen Eltern, mit meiner älteren Schwester. Naja, was auch immer. Und ich fand es total geil, gestern auf dem Geburtstag, wir haben erstmal zwei Lieder von Ibrahim Tatlıses gehört. Und dann haben wir noch von Robbie Williams Angels gehört. Und alle haben so mit diesem riesigen Weltschmerz einfach mitgesungen. Und ich dachte so, wenn es etwas gibt, was irgendwie alle Grenzen von Ethnizität und Kultur überschreitet, ist das so Weltschmerz, weißt du? So einfach so, warum? Warum ich? Und warum liebst du mich nicht? Und das ist ja Ibrahim Tatlıses und Angels.
Ja, wo hat denn deutsche Musik toll. Weltschmerz? Alter, kenne ich. Obwohl doch.
Hey, klar, ganz schlau.
Doch, Westernhagen habe ich letztens gehört. Ja, das war geil. Was ist das denn? Juli. Oh Gott.
Ich war auf dem Konzert von Juli. Oh Darf Gott. Ich sagen? Das ist peinlich, ne?
Ja. Peinlich. Ja. Aber ich sage auch, was peinlich ist, deutsche Musik ist gleich. Ja. Ich habe Tokotronic gehört eine Zeit lang.
Das ist auch ein bisschen peinlich.
Das ist peinlich.
Ist das nicht cool? Das
so nein, als Kanake hörst du nicht Tokotronic. Das ist einfach nur... Ja, das hörst du nicht.
Das hörst du nicht.
Ich weiß auch nicht.
Es ist so, also ich habe so ein bisschen, ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich. Wir haben gesagt, wir reden über die Deutschen, aber es ist halt so abstrakt, wenn wir sagen, wir reden über die Deutschen. Eigentlich müssten wir dann irgendwie über unsere Erfahrungen mit den Deutschen reden. Was haben wir denn für einschneidende Erlebnisse mit Deutschen erlebt, die uns geprägt haben? Du hast eine deutsche Freundin, Ufuk, in deiner Jugend.
Sex.
Ja. Sex mit Deutschen, Sex mit Nicht-Deutschen. Sex mit Deutschen ist gut.
Wollen wir schon direkt über Sex
reden? Nein.
Sex.
Wir reden hier schon 21 Minuten und wir haben noch kein einziges Mal über Sex gesprochen.
Sex. Ich bin viel zu betrunken. Also es gibt ja Ozan Atajanani,
Das ist so ein. Das hat sich gerade total deutsch angehört, als ich sehr nah war.
Das ist der Name.
Okay, danke. Also, das ist so ein türkischer Volksmusiker, der wahrscheinlich, weiß ich nicht, als Gastarbeiter nach Köln eingewandert ist in den 70ern.
Der hat bei Ford gearbeitet und sowas. Das stimmt.
Ah ja, okay, das wusste ich nicht. Mhm. Und er hat ein sehr berühmtes Lied, das kann man sich bei YouTube anschauen. Das heißt Deutsche Freunde. Und dann singt er: Arbeitsplätze wurden gerufen, es kamen Menschen. Machst du das gerade an, Jem?
Nee, meine ich. Erzähl weiter.
Okay. Dann sagt er: deutsche Freunde, sie haben am Leben Freude. Und ich fand diese letzte Zeile vor allem so total bezeichnend, weil das war dieses Gefühl, was mich meine ganze Kindheit und Jugend verfolgt hat. Okay, ich bin noch relativ jung, ich bin 25 Jahre alt, ich werde morgen 26. Mm. Ja, hab gestern schon vorgefeiert.
Ihr wollt eine Burka tragen? Gerne. In der Türkei könnt ihr es.
Ich will keine Burka tragen, auch wenn ich 26 bin. Aber dass dieses Gefühl von Spaß haben und einfach wirklich selbstlos Spaß haben, ohne dass es einem gewissen Zweck dient, einfach immer den Deutschen vorbehalten war. Weil meine deutschen Freundinnen durften immer alles machen und ich musste immer darum betteln, dass ich mit ins Phantasialand darf, dass ich mit auf irgendeine Übernachtungsparty darf. Und ich hatte immer das Gefühl, Spaß haben, das ist etwas Deutsches. Und Türken und Türken dürfen nicht Spaß haben.
Für mich, also ich glaube, so langsam kommen wir ins Gespräch. Zum Beispiel, wenn du über Spaß redest, ist, glaube ich, tatsächlich, ich bin, Ufo und ich sind beide in Duisburg aufgewachsen. Damals gab es so das Soundgarden in meiner Schulzeit. Das war so ein Großraum-Disco. Und in Duisburg gibt es halt nicht viel. Es gab so 2, 3 Clubs, Delta, Plastik, Soundgarden etc. Und ich bin als Kanake, bin ich halt sehr, sehr oft nicht da reingekommen.
Oh.
Und das
man siehst du ja nicht mal so kanakisch.
Genau, und ich sehe noch nicht mal sehr kanakisch aus. Ich habe irgendwie grüne
sehr
Augen.
Blau.
Und
grüne, okay, schade.
Oh, du bist wunderschön.
Und tatsächlich ist es auch in irgendeiner Form, also dass wir als Ausländer quasi anders Spaß haben oder auch uns in anderen Milieus aufhalten und Spaß haben, hat halt auch einen klassischen Grund, dass die Deutschen einfach auch sagen so, hey, hier kommst du nicht rein. Das ist nicht der Ort, wo du Spaß haben sollst. Und deswegen findet halt irgendwie eine Art Ghettoisierung vielleicht statt. Die Leute haben,
ja, aber das ist ja jetzt auch alles 100 Jahre her.
Ja, aber das ist heute auch nicht viel anders. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du in den
das ist immer noch so.
Versuch mal, auf den Kölner Ring zu kommen. Da
als
Kölner
kommst
du
nicht rein.
Ja, oh nein.
Nein, aber das ist halt immer noch ein Thema. Und ich glaube, dadurch hast du halt, wie Schäder schon sagt, hast du vielleicht das Gefühl so, du darfst nicht oder du musst eine andere Form finden, um Spaß zu haben als Ausländer. Mm. Du hast halt nicht Spaß wie die Deutschen.
Ich glaube, dass deshalb zum Beispiel dieses ganze Gangster-Rap-Ding, habe ich heute darüber nachgedacht, dass das deshalb so einen krassen Erfolg hat, gerade in den Milieus, weil im Grunde ist es wirklich die einzige Fantasie von einem Ausbruch, die realistisch ist und irgendwie vorstellbar, lebbar, weil du kannst sozusagen Familie irgendwie vielleicht strenger, plus deutsche Gesellschaft eher ausgrenzend. Das heißt, die einzige Fantasy-World, in der du sozusagen dich frei bewegen kannst, wo du frei sein kannst, ist diese Vorstellung vom, ja, sich gar nicht an Recht und Gesetz haltenden Gangster. Okay, um persönlich zu werden wieder, wir sind auch oft nicht reingekommen in die Clubs, schon Freunde, sozusagen in Duisburg 16.
Auch türkischstämmige Freunde.
Ja, türkischstämmig oder andersstämmig. Und wo wir reingekommen sind, waren aber so Eckkneipen. Und ich rede jetzt hier von 1900, weiß ich auch nicht, Ende 90er, Anfang 2000. Und da war dann die witzige Mischung sozusagen. Du hattest dieses alte Stammpublikum, das immer weniger wurde. Das heißt, die waren einfach froh um jeden Gast, der reinkommt und den, bei denen ein bisschen was säuft und irgendwie da ist, weil die ein bisschen Geld verdienen.
So, das waren so richtige Eckkneipe.
Duisburger Ruhrpott, richtige Atzen. Und dann war plötzlich sozusagen, gab es so Eckkneipen, die vorher sozusagen nur so rein deutsch waren. Da gab es dann Abende, wo wir dann auch sozusagen, weil wir sind nur geblieben unter der Voraussetzung, dass wir auch unsere Musik ein bisschen hören können. Dann wurden es Abende, wo plötzlich sozusagen so eine Mischung stattfand aus pubertierenden 16-jährigen Kanaken plus irgendwie 50-jährigen Potzatzen Deutsch, die da irgendwie an der Theke sitzen. Und die Musik wechselte halt wirklich zwischen Schlager und Hip-Hop-R&B. So alle 5 Lieder. So. Und das waren dann die Abende, die du haben konntest. So, ne? Oder wo du so weiß ich nicht, wo es zusammengekommen ist. Eigentlich so viele ausgeschlossen an einem Ort. Deshalb kann ich zum Beispiel ein paar Schlagertexte immer noch so.
Aber wenn wir gerade bei Schlagern sind, also ich habe Schlager erst recht spät entdeckt, weil für mich war das immer so eine
total fremde Welt. Und ich habe dann eine Zeit lang gekellnert. Und das war in Köln-Delbrück. Es ist so ein sehr deutsches Viertel, sag ich mal. Also es ist sehr bürgerlich. Da leben vor allem sehr viele deutsche, alteingesessene Menschen und vor allem viele alte, alleinstehende Damen. Und da habe ich dann für so einen Catering-Service gekellnert. Und dann haben wir da ganz oft auf so Hochzeiten und Jazzpartys gekellnert. Da habe ich zum ersten Mal wirklich Schlager bewusst gehört. Und dann gibt es zum Beispiel von Udo Jürgens griechischer Wein. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, krass, was für ein empathisches Lied. Also da hat sich wirklich jemand irgendwie in so ein anderes Milieu begeben von griechischen Gastarbeitern. Und wie die dann so erzählen, also ich weiß, dass es sehr viel so sehr exotisierend ist. Ja, also ne, also ich gehöre nicht dazu. Ich gehe irgendwie irgendwo rein, wo ich nicht dazugehöre und beobachte das. Und das ist alles sehr, sehr spannend. Und die wollen ja auch irgendwann auch zurückgehen und bla. Aber für mich war das so die erste Erfahrung mit Schlagern, wo ich dachte so, krass, ist, also Schlager kann auch irgendwie empathisch sein und kann auch irgendwie andere Perspektiven anderen Menschen näher bringen. Also irgendwelche Deutsche, die da mitgrölen, griechischer Wein ist so, wie geht das noch, ist so rot wie, ach Gott.
Griechischer Wein, blablabla, ich habe keine Ahnung. Mach.
Wollen wir eine multikulturelle Gesellschaft sein?
Nein. Wollen wir nicht.
Jetzt weiß ich wieder, griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein und so weiter. Es geht ja um diese Melancholie, die ja so urtypisch ist für so zum Beispiel auch die türkische Kultur. Und wenn man zum Beispiel...
Schwermut fast schon eher.
Genau, und wenn man das irgendwie versucht, so Deutschen klarzumachen, worum es irgendwie ganz oft in so türkischen Liedern geht, da stößt man so ein bisschen auf so Unverständnis, weil...
Ja, weil die halt Spaß haben. Die wollen Spaß haben, wie wir vorhin schon rausgefunden haben.
Deutsche Freunde haben am Leben Freude.
Deutsch just wanna have fun.
Wir reden jetzt schon wieder so über so allgemeine Werte oder allgemeine deutschgesellschaftliche Themen wie etc. Wir reden gar nicht darüber, was uns persönlich betroffen macht oder was uns persönlich geprägt hat oder was uns auch gestört hat. Ich glaube, vielleicht können wir das so tatsächlich in drei teilen. Was hat euch geprägt? Was hat euch gestört an den Deutschen? Und ich glaube, das kann so ein bisschen dahin führen, auch die Frage zu beantworten oder auch die Differenzierung zu finden, inwiefern wir überhaupt uns als Deutsche fühlen oder wenn nicht, warum nicht? So.
Oh, fuck, ja.
Möchtest du was sagen? Also ich würde trotzdem kurz gerne bei diesem Musikthema bleiben, weil ich finde das sozusagen sehr, also Musik ist das krasseste Ding, was es gibt, was so diese ganzen Emotionen, Zugehörigkeitsgefühle etc. angeht. Gemeinschaft stiftet, Gemeinsinn stiftet und so weiter. Und ich hatte letztens gesagt, dass ich so, wenn man so ein Performance-Video, weiß ich auch nicht, Kunstvideo machen würde, wo man so irgendwelche Migranten nimmt und die haben dann so, sollen dann deutsche Lieder singen. Ne? Und das können auch so 50-Jährige, weiß ich nicht, die seit 30 Jahren hier sind. In dem Moment, in dem die Leute versuchen würden, irgendwie irgendein total bekanntes deutsches Lied zu singen, würdest du diese ganze Diskrepanz zwischen, ja, sozusagen, wie fühlen Deutsche, wie drückt sich das in der Musik aus und wie sehr kann man da überhaupt Teil von sein? Ich finde, das zeigt sich da einfach krass.
Ja, aber das Gleiche hast du auch, wenn irgendwelche, keine Ahnung, aktuellen Geflüchteten was von Schiller oder Goethe vortragen müssen. Also das ist ja eine sprachliche Sache, was in irgendeiner Form absurd wirkt vielleicht. Und was irgendwie auch, wo du einfach ganz klar erkennst, dass dort das Verständnis nicht da sein kann. Ich finde nicht, dass Musik da alleinstehend ist. Natürlich emotional vielleicht sehr prägnant, aber nicht alleinstehend. Aber trotzdem ist das wieder sehr, sehr theoretisch. Also inwiefern...
Nee, ich ganz konkret, kannst du mir drei, du bist sehr lange hier, es müsste doch Lieder geben, deutsche Lieder, wo du denkst, ja geil, das sind geile deutsche Lieder und also ja klar, Text ist dann natürlich jetzt das Thema, so ob man überhaupt Text mit als Kriterium nimmt, aber ja, wo du sagen konntest, ja geil, finde ich geil, kann ich mich irgendwie mit identifizieren,
habe ich nicht. Habe ich aber auch mit der türkischen.
Ja, das ist doch krass.
Ich bin sehr amerikanisch geprägt
aber
in der Hinsicht.
Bei türkischen Volksliedern.
Aber amerikanisch also hast du das.
Immer wieder so Momente, wo du denkst, so Wahnsinn, da spricht jemand mir so.
Was ja, habe ich krass.
Habe ich
fast bei manchen türkischen Liedern richtig
aber
krass zum Beispiel.
Ich musste auch ganz lange türkische Bağlama spielen, weil ich keine europäische Gitarre spielen durfte. Meine Eltern wollten das nicht. Und nochmal darauf zurückzukommen, weil ihr habt ja eben erzählt, dass ihr irgendwie im Fußballclub und so wart. Ich glaube, da gibt es nochmal so einen fundamentalen Unterschied zwischen ja, als Junge in einer türkischen Familie aufzuwachsen, was jetzt auch nicht unbedingt stimmen muss, weil, wie gesagt, es gibt ja immer sehr große Unterschiede, was für eine Art und Form von Familie das ist, welchen Background sie hat. Aber zum Beispiel bei mir in der Familie war das so, ich wollte Hip-Hop tanzen, meine Eltern haben gesagt, nein, du tanzt türkische Volkstänze. Ich wollte europäische Gitarre spielen, meine Eltern haben gesagt, nein, du spielst türkische Bağlama. Und das war immer irgendwie zweckgebunden. Es hatte immer viel damit zu tun, wenn wir türkischen, also wenn wir Besuch von türkischen Freunden bekommen und wir da sitzen, was kann meine Tochter irgendwie vorführen, was sie gerade gelernt hat. Und deswegen war das für mich immer so, okay, Deutsche dürfen irgendwie total zweckentfremdet Spaß haben und ich darf das nicht, muss immer etwas machen, was ich irgendwie, wo ich aber, soziale Anerkennung
habe. Aber weißt du, das ist, glaube ich, nicht nur zweckentfremdet Spaß haben. Ich glaube, aus der Perspektive deiner Eltern ist es auch vielleicht so eine Art Schutzmechanismus gewesen, irgendwie. Das ist etwas, was sie kannten und das ist etwas, wo sie ihre Tochter dann in der Form auch unterstützen konnten. Das siehst du ja auch aktuell irgendwie, oder auch in den, seit langer Zeit eigentlich, ist nicht nur eine aktuelle Sache, dass irgendwie Deutsche, dass irgendwelche türkischen Migranten ihre Kinder zum Islamunterricht schicken oder zum Koranunterricht schicken oder auch irgendwie versuchen, gewisse Traditionen irgendwie zu vermitteln. Das ist etwas, was die einfach, glaube ich, kennen und was die einfach auch in irgendeiner Form weiter vermitteln können. Und gleichzeitig ist es auch ein Schutz, es ist glaube ich, auch eine Angst in irgendeiner Form, die da reinspielt, weil die schicken ihre Kinder an Orte, in denen sie das Gefühl haben, genau, auch dass die Kinder geschützt sind, was ja nicht unbedingt so ist, aber es ist ein Ort, den sie kennen. So.
Das stimmt vermutlich, ja, weil also ich habe eine angeheiratete deutsche Tante, die Angelika.
Hallo Angelika.
Das ist die Frau von meinem Onkel.
Welcome to the family,
und mein Cousin und meine Cousine, also die auch 2 und 3 Jahre jünger sind als ich, also die durften damals zum Beispiel immer zum Kinderturnen. Und das war für meine Eltern total fremd. Also warum sollte ein Kind irgendwie in eine komische Gruppe gehen, wo Leute irgendwelche komischen Bewegungen machen, von denen sie keine Ahnung haben. Und dann heißt es auch noch Kindertouren. Warum sollen Kinder überhaupt irgendwelche Hobbys haben? Weil die können ja zu Hause Fernsehen gucken mit der Familie. Und also ich war immer total mit mir selbst beschäftigt als Kind. Also dann lief halt irgendwie türkische Musik und ich habe dazu getanzt, so vorm Spiegel. Und die meiste Zeit habe ich mit meinen Eltern Fernsehen geschaut. Und ich weiß auch, dass ich dann da einmal war mit Angelika und meinem Cousin, meiner Cousine und meine Eltern total was dagegen hatten, dass ich da hingehe, weil denen das irgendwie total befremdlich war. Warum geht ein Kind zum Kinderturnen? So, was hat das für einen Zweck? Warum sollte das so ein Kind überhaupt
sie verstehen es also nicht. Sie verstehen es nicht. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dieses Nicht-Verstehen einfach, weißt du?
Und das merkst du also, ja auch, ich meine, wenn wir unsere Kinder heute erziehen würden, wenn wir Kinder hätten, keiner von uns hat Kinder, aber wenn wir welche hätten, würden wir die auch anders erziehen. Also wir würden die zum Kinderturnen schicken. Du würdest dein Kind vielleicht zum Kinderturnen schicken.
Auf jeden Fall.
Turnen ist richtig. Klar, Tennis, Alter.
Siehst du?
Sicher, was? Direkt Tennisverein. Tennis? Ja, schön. Dann so Schnitzel essen, während die Tochter oder der Sohn Tennis spielt. Polohemd tragen, richtig geil. Nur blonde.
Ist das, also
Hammer.
Ist das so, ist das was Deutsches? Tatsächlich Tennis, Polohemd tragen, Golf?
Ja, das ist das Klischee von Tennis als Reichensport so ein bisschen, ne?
Ja, aber für meine Eltern waren aber immer war Deutsche, so, ja, waren immer die Wohlhabenden. Also wir waren türkisch vor allem deswegen, weil wir irgendwie so eine Arbeiterfamilie waren und meine Eltern andere Arbeiterfamilien kannten, die eigentlich auch immer türkischstämmig waren. Zum Beispiel mein Vater hat auch bei Ford gearbeitet und da waren natürlich hauptsächlich türkischstämmige Menschen, also diese klassischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und das, was deutsch war, war immer irgendwie gebildet und wohlhabend und bla. Und die haben natürlich andere Dinge gemacht. Und das war für meine Eltern deutsch. Und natürlich weiß ich heute, dass es sehr viel damit zu tun hat, in was für eine Art Milieu man unterwegs ist. Also ob man in einem Arbeitermilieu unterwegs ist oder in einem bürgerlichen Milieu. Aber für meine Eltern war dieses bürgerliche Milieu immer ausschließlich deutsch, weil sie keine Türken kannten, die auch bürgerlich waren.
Hatten deine Eltern deutsche Freunde?
Früher nicht, aber mittlerweile schon,
ja. Ufuk, was soll dir?
Früher nicht, mittlerweile ein bisschen, ja.
Meine Eltern, ich habe zum Beispiel zwei so deutsche Erlebnisse tatsächlich. Und,
deutsche Erlebnisse?
Also so, als Kind über meine Eltern, im Sinne von deutsche bekannte Freundschaften, die meine Eltern hatten, als ich ein Kind war. Es gab zum Beispiel, mein Vater hatte ja so eine Firma und ein...
Was
so,
für eine Firma?
Mein Vater hatte eine Druckerei, eine große, und der hat irgendwie so einen Typen, so einen Freund gehabt, der eine ähnliche Druckerei oder auch eine Druckerei hatte, in Deutschland, und der hat uns irgendwann mal zum Grillen eingeladen zu sich nach Hause. Er und seine Frau, die waren beide älter als meine Eltern. Und ich weiß nicht genau, warum, weil es ist gar nicht irgendwas so Außerordentliches passiert, aber meine Eltern hatten nicht viele deutsche Freunde oder kaum deutsche Freunde. Und es hat viele Gründe. Meine Eltern sind irgendwie erst 6 nach 18 in Deutschland gekommen, die konnten nicht gut Deutsch. Das sind so verschiedene Gründe, glaube ich, die dazu geführt haben, dass sie nicht so sich unbedingt ein Teil der deutschen Kultur gefühlt haben. Und vielleicht ist es deswegen, dass dieses Erlebnis in irgendeiner Form bei mir hängen geblieben ist, weil wir waren bei denen, wir haben gegrillt, es war eigentlich ein super chilliger Tag. Und so absurd, ich meine, ich war relativ jung, vielleicht 8, 9 oder so, und oder vielleicht auch 1, 2 Jahre älter. Und ich kann mich erinnern an einen Dialog, und da ging es darum, dass dieses Ehepaar nämlich in getrennten Betten schlief. Weil der eine Mann, weil der Mann
lieben sich nicht, ich schwöre.
Ja, richtig. Und der Mann schnarchte anscheinend. Der Mann schnarchte, und die Frau hat gesagt, er schnarcht nachts und ich will meine Ruhe haben, und deswegen schlafen wir 2 verschiedene Schlafzimmer.
Ja.
Und meine Eltern haben auf der Rückfahrt darüber gesprochen, und das fand ich so strange.
Individualismus versus Kollektivismus. Kampf der Systeme.
Und es gibt ja auch dieses türkische Sprichwort, was man immer so jungen Ehepaaren mitgibt. Also ihr sollt auf einem Kissen alt werden. Also ihr müsst jetzt alles teilen, ihr müsst auch auf einem Kissen schlafen, und alles darüber hinaus ist verboten.
Und ich glaube, das ist also das Ding, die Deutschen sind einfach pragmatischer. Wenn ich auch so mein eigenes Verhalten sehe, im Unterschied zu Türken. Türken sind super impulsiv, emotional, und Deutsche sind so pragmatisch.
Was bist du denn lieber als Maul?
Ich bin schon
irgendwie... Ich bin nicht impulsiv.
Warte, du
bist der Button. Ich hab Emotion Control ohne Ende, Digga. Was ist los bei dir?
Das ist kein originaler Türke.
Was
mit deinen Gefühlen? Zeig doch mal.
Scheiße, jetzt bin ich raus.
Pragmatisch.
Dafür sind diese Buttons gut. So. Wisst ihr, was auch sehr, sehr komisch ist? Und ich bis heute nicht damit klarkomme, dass deutsche Kinder manchmal ihre Eltern bei Vornamen nennen. Meine Eltern hatten sogar so eine totale Obsession damit. Man durfte die nicht einfach Hallo. Also man durfte zu denen nicht Hallo sagen. Man musste immer sagen, guten Tag Mama, guten Tag Papa.
Das habe ich nicht. Aber was ich zum Beispiel kenne, ist, dass ich habe so ein paar ältere Leute oder ältere Freunde, sage ich mal, auch im Dunstkreis meiner Eltern. Und die bestehen darauf, dass ich die Abla oder Abi nenne. Also eine vor allen Dingen, die möchte immer, dass ich Abla sage. Und ich finde das strange. Und ich habe diesen Streit schon eingegangen, weil ich dachte so, hey, Alter, du bist 5 Jahre älter als ich. Ich nenne dich nicht Abla. Du heißt so, wie du heißt. Entweder kommst du damit klar oder nicht.
Ey, locker bleiben. Jetzt nicht so viel Emotion, Jam.
Whatever.
Pragmatisch.
Aber total krass, weil ich bewundere das total, dass ihr das ablegen könntet, weil bei mir ist das immer noch etwas, was mich total verfolgt. Also wenn ich zum Beispiel bei deutschen Freundinnen und Freunden zu Besuch bin und die wollen, dass ich ihre Eltern auf irgendeine Art und Weise anspreche, beim Abendbrot oder was weiß ich, ich kann das einfach nicht mit mir selbst vereinbaren, zu sagen, ey Claudia, gib mir mal die Butter.
Auf gar keinen Fall.
Vermeide ich es grundsätzlich, diese Menschen bei Namen zu nennen. Ich sage dann immer, könnte ich bitte die Butter haben?
Echt?
Ich komme einfach nicht damit klar, ältere Menschen oder also
du?
Je nachdem, Tante oder Abla, also Abla ist ja das türkische Wort für große Schwester. Ich komme damit einfach nicht klar. Und das ist das Einzige, glaube ich, was aus meiner türkischen Erziehung bei mir noch zu haften geblieben ist, dass ich einfach Menschen nicht bei Vornamen nennen kann, die älter sind als ich.
Also kann ich schon machen sozusagen, aber wenn ich irgendwann, also ich meine Kinder und die Freunde meiner Kinder, also erstmal meine Kinder sagen auf jeden Fall Baba. Keiner sagt da Ufuk.
Aber krass, die sagen Baba, die sagen nicht Papa. Die sagen nicht...
Wenn die können auch Papa sagen.
Ach, Papa auch.
Die können auch Papacito sagen, also wie sie... Wie sie Papacito. Draußen.
Papacito.
Und auf jeden Fall, wenn dann irgendwelche so 13-jährigen Teenie-Freunde kommen, die sagen dann nicht Ufuk zu mir, die sagen Herr Jam. Herr Jam, könnte ich mal bitte Salz haben? Herr Jam, ja sicher, Alter, das ist voll geil.
Wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet,
wie Ufuk aussieht, ist das absolute Gegenteil von Spießer. Und dann mit diesem Satz, Alter, das ist ja die Definition eines Spießers. Es ist mir doch egal, wie ich genannt werde. Ich habe diesen, weil für mich ist das zum Beispiel...
Hey, willst du Kinder später nicht ärgern? Willst du die nur gut ziehen, oder
was? Ja, doch, nee, ich will ärgern. Aber für mich war dieser Diskurs, ich habe den immer so beantwortet, dass ich gesagt habe, so Respekt kommt halt nicht dadurch, dass ich dich Abi oder Abla nenne. Sondern stimmt dadurch, wie ich mich dir gegenüber verhalte. Und wenn ich mich respektlos dir gegenüber verhalte, dann kannst du mir sagen, hey, keine Ahnung, mach das anders, red nicht so mit mir. Aber das, ich kann, weißt du, du sagst so, ey, Abla, aber dann sagst du, Amnakoim Abla. Das ist halt, ne, wie gestern, wer hat das gestern erzählt, die Story? Die Freundin von dir hat das erzählt, die hat auch diesen Typen kennengelernt bei der Messe gerade.
Der Security. Oh nein, was hat der gesagt?
So,
hast du Handy gefunden? Scheiße, nee, lass ihn mal.
Nee, der hat so gemacht. Der hat dieses Handzeichen gemacht, so wurde es gefickt, weil sie ihr Handy verloren hat.
Genau.
Und dann
hat sie gesagt, du, ich bin älter als du.
Genau.
Also sag gefälliges Abla zu mir. Nee, das stimmt ja auch vollkommen. Also wenn man rational irgendwie das so ein bisschen auseinanderlegt, dann stimmt es heute total. Aber das sind so Mechanismen, die ich einfach nicht aus meinem Kopf kriege. Ich fühle mich jedes Mal schlecht dabei, wenn ich einen älteren deutschen Menschen einfach bei seinem Vornamen nenne. Ich kann einfach nicht anders.
Ja, aber weil es da dann, also wir hatten ja kurz davor das Thema mit dem Individualismus und Kollektivismus. In getrennten Betten schlafen oder nicht. Und ich glaube, das geht so ein bisschen, kommt das aus einem ähnlichen Ding her, sozusagen, wie hierarchisch ist eigentlich so dieses Zusammenleben organisiert, ne? Und wie sehr ist halt jeder auch er selbst und unabhängig und frei in dem, was er macht. Und das ist auf jeden Fall so ein Riesenunterschied, wo auch meine Eltern so zum Beispiel, finde ich mal ganz spannende Gespräche, die ja auch über die letzten 30, 40 Jahre eine Entwicklung durchgemacht haben, die ja auch sozusagen mit Themen konfrontiert waren, die sie nicht kannten. Und die mittlerweile so Sachen sagen wie, ja, ey, ganz ehrlich, das machen die Deutschen richtig, ist super. Ja. Ist super, dass die sozusagen oft erstmal an sich denken. So, es ist super, dass die sagen, ich bin, das, was ich will, ist wichtig. Und das, was ich will, ist genauso wichtig wie das, was die Gemeinschaft will oder die Gruppe oder die Familie.
Die sind verdeutscht, deine Eltern.
Nee, die haben dadurch auch eine, also ich empfinde das tatsächlich bei denen als ein angenehmes Empowerment, so fast schon. Weißt du, dass die auch so mehr zu diesem Punkt kommen, sich teilweise zum Beispiel dann tatsächlich gegen die eigene Familie zu stellen bei Streitthemen. Weißt du? Dass sie da so gemerkt haben, so, ah, okay, das kann ich ja machen.
Das heißt, die Kanaken, die haben sich so bestimmte positive Elemente der deutschen Leitkultur rausgepickt und vielleicht assimiliert, weiß ich nicht, aber die sind jetzt auch nicht mehr, also die haben noch so eine Zwischenidentität bekommen. Weil die haben trotzdem ihre türkische Kultur in irgendeiner Form, das verliert man nicht. Aber die sind jetzt auch keine klassischen Deutschen, deine Eltern. Aber irgendwie hat da ja was stattgefunden.
Ja, auf jeden Fall. Die hatten einen Vergleich, weißt du. Und die haben halt sozusagen, also meine Mutter hat angefangen im Kindergarten zu arbeiten vor 20 Jahren. Und dadurch natürlich viel mit deutschen Kolleginnen, ist sie viel mit deutschen Kolleginnen in Kontakt gewesen. Und hat aber halt auch einfach da natürlich auch Zwist so, ne? Und die haben sich auch irgendwelche Streitthemen gemacht und gehabt und wo sie am Anfang auch immer den Kürzeren gezogen hat, weil sie immer sozusagen eher sich als Teil von einem Team gesehen hat, als Teil der Gruppe und da steckt man halt auch eher zurück vielleicht.
Jetzt wollen wir natürlich nicht über deine Mutter hier und ihre Konflikte reden.
Ja, wieso? Das ist, nee, finde ich, ist doch recht abstrakt so. Und die hat sich dann.
Das ist halt auch so geil, ne? Man sagt immer so, die Mutter von. Das mache ich zum Beispiel. Ich würde die Mutter nicht irgendwie, deine Mutter würde ich nicht beim Namen nennen. Ich würde sagen, Schädelmannis. Solche Sachen habe ich auch.
Oder zum Beispiel ganz oft auch, wenn meine Mutter immer über meinen Vater gesprochen hat, hat sie gesagt, dein Vater. Und als ich zum ersten Mal einen deutschen Freund hatte und die Mutter von ihm immer gesagt hat, der Christian oder der blablabla, habe ich
gedacht, du hast einen deutschen Freund?
Das ist ja merkwürdig, dass sie gerade den Vater von meinem Ex-Freund momentan beim Namen nennt.
Ja.
Also aber damit
Moment, ich wie momentan.
Geld, Geld für'm Geld. Oh, oh.
Geld, Geld für'm Geld. Oh, oh. Das ist auch ein geiles Lied, ne? Geld, Geld für'm Geld.
Super.
Richtig geiles Lied.
Auch Text und so.
Chefkat. Hallo Chefkat.
Der Berliner Rapper, die Attitüde ist geil irgendwie. Ja. Dass der so entspannt daherkommt.
Und der macht
ausschließlich ich mein, auf Türkisch?
Nee, gar nicht. Aber der hat diese Melodie, ist halt ein türkischer Refrain. So. Und Geld, Geld für'm Geld, das versteht wahrscheinlich noch nicht mal.
Der Mutter hat das ein paar Mal erklärt jetzt in Videos, dass das so ein hedonistischer Aufruf ist sozusagen.
Geil, wenn man das als hedonistischen Aufruf definieren kann. Was für ein Kanake, ey.
Ja.
Hat der was so
ein
Maschallah, Habib.
Maschallah.
Kann er mal erzählen, was meine Mutter letztens
gemacht hat? Oh nein, bitte
nicht. Wenn wir schon mal über Mütter sind, wollen wir nicht über Mütter sprechen.
Doch, wir können überreden. Deutsche Mütter.
Ich bin gespannt, was meine Mutter über Deutsche sagt. Weil,
ja, das ist mega geil.
Also meine Mutter war letztens im Supermarkt und dann war Frischkäse im Angebot. Und wir saßen beim Frühstückstisch und sie hat mir total in so einem total ernsten Ton erzählt, ja, sie war da. Und dann hat sie sich so mehrere Packungen Frischkäse in den Einkaufskorb geladen. Und dann war da auch eine deutsche Frau. Und die hat das auch gemacht. Und das hat sie total gewundert, weil Deutsche kaufen ja niemals etwas auf Vorrat. Und das hat sie so sehr interessiert, dass sie zu der deutschen Frau gegangen ist und gesagt hat, was machen Sie mit so viel Frischkäse? Und die Frau hat gesagt, ich mische das in meinen Joghurt. Und das hat meine Mutter total fasziniert, dass sie das total so, völlig außer sich beim Frühstückstisch erzählt hat.
Und ich finde das immer wieder spannend, was für Bonding, meine Mutter Digga. Deutsch ist.
Frischkäse, Bonding über Frischkäse.
Ja, aber so, und ich habe mich dann später gefragt, so, warum hat das meine Mutter so fasziniert? Warum denkt sie, dass Deutsche nichts auf Vorrat kaufen? Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, was ich eben erläutert habe, dass für meine Mutter immer, oder für meine Eltern, ich spreche jetzt immer für meine Mutter, über meine Mutter, weil meine Eltern ja getrennt sind. Und,
auch etwas, was man nicht so häufig in der türkischen Gesellschaft formuliert.
Kann ich auch später nochmal erzählen. Aber dass meine Mutter, oder meine Eltern, beide, das Gefühl haben, eben das Deutsche immer, also das Deutsche war für sie immer etwas, was ihnen überlegen war, irgendwie wohlhabender oder gebildeter, und dass meine Mutter denkt, warum haben wohlhabende Deutsche das Bedürfnis oder empfinden die Nötigkeit, etwas auf Vorrat zu kaufen. Aber das hat sie total fasziniert und das fand ich mega spannend.
Hat sie Angst bekommen? Oh Gott, wenn die reichen Deutschen jetzt schon auf Vorrat kaufen, oh Gott, versuchen sie alles kaufen, die Wirtschaft, wie geht's der Wirtschaft?
Hat sie sich für sie gefreut, dass sie dachte, oh Gott, die Deutschen werden jetzt auch normaler und wissen, wie sie ihr Geld auszugeben haben.
Aber du hast jetzt schon mehrmals so in irgendeiner Form diese Unterscheidung zwischen Deutschen und Türken auch irgendwie durch wirtschaftliche Faktoren definiert.
Zu Recht.
So. Ist es so? Ja, hast du immer das Gefühl gehabt, dass irgendwie, zum Beispiel ich, also ich habe auch so ein paar solcher Erlebnisse, ich meine, als ich nach Deutschland kam, wir haben irgendwie, wir waren Asylanten, wir waren Geflüchtete, wir haben, was haben wir bekommen? Asylgeld, irgendwie sowas. Es gab irgendwie Geld, so ganz wenig, womit man das leben durfte. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das angenommen haben, weil sie hatten so andere Geldquellen von Freunden und so weiter, aber ich weiß ganz genau, dass irgendwie unsere Wohnung mit so Zeug zusammengestellt wurde, was halt im Asyl an Asylanten, so wie es hieß, gegeben wurde, kostenlos. Und die Deutschen natürlich in meiner Schule, so in der dritten Klasse, so meine erste deutsche Freundin, die hieß Jenny. Ich war in der dritten Klasse.
Schön, Duisburg. Ja,
nee, nicht Duisburg, Dienstlaken.
Ah, okay.
Ich bin ja in Dienstlaken zur Grundschule gegangen. Ganz kleines Kaff. Und ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber ein anderer Freund, der hat halt in einer fetten Villa gelebt. Und da war natürlich diese Diskrepanz super offensichtlich. Und einer dieser einschneidenden Erlebnisse in meiner Kindheit war, als Jenny mit der Freundin Jill und Jenny, die kamen zu mir nach Hause. Und es war Sommer und es gab eine Wassermelone. Und meine Mutter hat diese Wassermelone geschnitten, durch die Hälfte, durch die Mitte in zwei geteilt. Und dann quasi in kleine Stücke geschnibbelt und nicht am Stück quasi geschnitten. Könnt ihr das verstehen? Und diese kleinen Stücke an Wassermelonen, die kamen dann halt quasi in
auf den Teller oder
auf
in
den
so
Teller,
Schüssel.
In Schüssel und vom Teller dann quasi so, mit der Gabel gegessen. Und Jenny und Jill haben sich angeguckt und meinten so, hey, aber so essen wir keine Wassermelone. Und das fand ich so strange. Ich nerv meine Mutter immer noch damit, warum sie die Wassermelone damals so geschnitten hat und nicht in Stücken geschnitten hat, dass wir alle einfach das so essen konnten. Und das sind so, ich wollte immer so sein, wie die anderen Deutschen das leben. Ich dachte, das ist richtig und wir machen es falsch. So, das war immer mein Kampf oder mein Konflikt, den
ich mir ausgetragen habe. Ja, die wissen alles besser so, ne?
Die wussten, wie es geht. Besser, ja. Ich war zu Gast hier, es ist nicht mein Land. Ja, ja. Und ich muss mich halt so benehmen und irgendwie so leben, wie sie es sagen, wie ich es machen soll. So.
Mhm. Ich finde, ganz krass zeigt sich das, sorry. Weil, wenn, ich habe mal darüber nachgedacht, dass die Eltern die Sprache nicht können, ne? Ist ja schon so eine maximale Verunsicherung der Eltern und dann aber natürlich auch der Absolut. Kinder.
Voll krass.
Und wie früh ich da sozusagen schon vor den, also zu Recht natürlich in gewisser Weise von Karren gespannt wurde, um da Sachen zu erledigen für Eltern, die du ja eigentlich sozusagen sind ja die, an denen orientierst du dich. Ja. Die sind diejenigen, die dir sagen, wie Sachen funktionieren in der Welt und die konnten es nicht.
Du bist ganz schnell erwachsen natürlich.
Du bist ganz schnell, bist du in der Position, dass du die Sachen erledigst.
Ja.
Und da, ich merke, dass das ganz, ganz tief sozusagen immer noch sozusagen entweder sich in so einer bestimmten Form von Überforderung manchmal noch zeigt, so im ersten Moment, oder aber in so einem positiv Freiheitsliebe.
Und dann heißt es ja immer so, ja, aber ihr begibt euch immer in so eine Opferrolle. Ist das so, ist das quasi der Prozess, wieso wir uns als Opfer fühlen in irgendeiner Weise, weil wir uns so sehr bemühen, dazuzugehören, aber es trotzdem nicht ganz schaffen oder was? Oder sind wir, also ich weiß selber auch nicht genau, ob ich mich jemals als Opfer gefühlt habe. Ich habe einfach so hart dagegen gekämpft, ein Opfer zu sein oder so sehr dafür gekämpft, irgendwie dazuzugehören. Aber ich kann zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, wenn sich Türken irgendwie als Opfer fühlen. Und ich glaube, das ist so der Prozess, dass sie einfach sehen, wie die Deutschen leben und sehen, wie sie selber nicht sind und die Eltern, die irgendwie vielleicht nicht ganz dazugehören und so in dieser Balance zwischen all diesen Gefüge sich dann benachteiligt fühlen und automatisch als Opfer.
Ich
glaube, sehen. Also dass der Aspekt der Sprache total wichtig ist. Mhm. Also ich meine, Sprache bedeutet ja immer Macht. Also dass du Dinge benennen kannst, dass du Dinge übersetzen kannst, die dir in deinem Kopf herumschwirren. Und das konnten meine Eltern halt nie. Und die haben sich stetig irgendwie als, ja, Opfer ist vielleicht das merkwürdige Wort, aber sie haben da immer so eine Verschwörung verspürt gegenüber von Deutschen, die denen in irgendeiner Art und Weise vor allem sprachlich überlegen waren. Und sie haben so, und meine Eltern halt irgendwie sprachlich ausgenockt haben, meine Eltern konnten sich halt einfach nicht wehren. Und dann haben sie immer das Gefühl gehabt, auch gegenüber von Beamten, also dass der deutsche Polizist, ja, zum Beispiel ein total blödes Beispiel, mein Vater macht irgendwie einen Autounfall und dann kommt der deutsche Polizist und mein Vater kann sich nicht akkurat ausdrücken und nicht erzählen, was da gerade passiert ist. Und er hat direkt das Gefühl, dass alle gegen ihn sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz normal, dass man sich automatisch in so eine Opferrolle gedrängt fühlt und das Gefühl hat, so, die alle verschwören sich gerade gegen mich, weil die einfach nicht verstehen, was ich einfach sagen möchte.
Das heißt, wirtschaftliche Faktoren, sprachliche Faktoren?
Mega, auf jeden Fall.
Klopf, klopf, Rekruten-Türke, ihr Bitches.
Echo Fresh hat das Problem ja nicht.
Der hat's gelöst, der Bruder.
Naja. Naja, kein Kommentar.
Aber nochmal, um dieses Schamgefühl irgendwie, also dass die eigenen Eltern die deutsche Sprache nicht so beherrschen können, wie man sich das wünschte. Also ich hatte damals irgendwie eine sehr gute deutsche Freundin, die Cornelia.
Oh Gott.
Und deren Vater war auch noch ganz zufällig der Philosophielehrer meiner Schwester an einem anderen Gymnasium.
Cornelia,
also man muss sich das ja vorstellen, für meine Eltern waren ja irgendwie Akademiker jeden Grades, also seien es Ärzte oder Lehrer, das waren Heilige. Und der war halt der Lehrer auch noch meiner Schwester, also so eine heiligen Person auf dem Podest, wo alle hinaufgeschaut haben. Und Cornelia war mal bei mir zu Hause. Und meine Eltern haben den riesengroßen Fehler gemacht, dass sie zwischendurch mit mir Türkisch gesprochen haben. Und das war mir so unangenehm. Also ich habe mir in dem Moment wirklich immer, ich kann mich noch sehr gut an dieses Gefühl erinnern, dass ich mir gewünscht habe, dass es gerade nicht passiert. Cornelia hat das überhört, dass meine Eltern mit mir Türkisch gesprochen haben. Ich antworte jetzt einfach auf Deutsch, damit es einfach alle vergessen, dass gerade jemand mit mir Türkisch gesprochen hat. Weil wir sind eine urdeutsche Familie. Sowas ist niemals passiert hier gerade.
Ist ja fast schon. Aber ist dir das nicht, unangenehmer gewesen, dass deine Eltern vielleicht nicht perfekt Deutsch konnten? Das war mir unangenehm.
Das natürlich auch.
Also meine lieber sprechen die Türkisch, statt dass sie schlechtes Deutsch reden.
Ja, nee, also
das hat einen nochmal so richtig markiert als anders.
Man gehört nicht dazu, also es hat vor allem ja die Cornelia als anders markiert in dem Moment. Und vielleicht, weil ich selbst das Gefühl kannte, dieses anders markiert sein, habe ich in dem Moment total mit Cornelia mitgelitten, dass sie plötzlich in so einem familiären Umfeld war, wo sie etwas nicht verstanden hat. Und das hatte ich auch gestern ganz oft bei meiner Geburtstagsparty, wo wir dann angefangen haben, Lieder von Ibrahim Tatlıses zu hören. Und ich dann dachte, die und die Freundin, die verstehen das gerade nicht. Ist es denen unangenehm? Sind die gerade gelangweilt und bla? Obwohl uns das ja ständig passiert. Wir sind ständig auf irgendwelchen deutschen Partys, wo irgendwelche komischen deutsche Songs laufen, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben und denken, was ist das für eine Kacke? Aber alle grölen mit und ja, wir sind das einfach viel mehr gewohnt, einfach mal zurückzustecken und uns zurückzunehmen und zu akzeptieren, dass wir gerade mal nicht dazugehören müssen.
Die Deutschen sind scheiße.
Ich wollte in die gleiche Richtung gehen, weil ich wollte auch mal fragen, so, wer kriegt das eigentlich auf die Fresse für diese ganzen Komplexe? Irgendjemand muss schuld sein. Irgendeiner hat Schuld.
Wir haben halt einfach ein anderes, so ein Struggle, ne? So, ich meine, alles, was wir machen, ist einfach doppelt so viel wert. Weil wir einfach richtig hart dafür kämpfen mussten, so. Und die Deutschen sind sich dem überhaupt nicht bewusst.
Teilweise wirklich, ja. Also es ist auch natürlich das gemein. Jetzt teilweise können Leute
gar nicht dafür. Opfer, ne? Das war extra so ein bisschen
Nee, die aber es ist ja. Nein, aber machen wir doch gerade so die ganze Zeit. Aber da ist ja wirklich sozusagen, ich hab diesen Streit, da habe ich in letzter Zeit immer mehr sozusagen, dass ich manchmal so ein paar Freunden, wo ich denke so, ey, ich weiß, ihr seid großherzig und reflektiert und dies und das, aber wo du dann in manchen Situationen merkst, es fehlt, dass die so ein Bewusstsein dafür haben, wie privilegiert sie aufgewachsen sind.
Weil das habe ich total gemerkt, als ich zum ersten Mal eine Affäre mit einem türkischsprachigen Mann hatte, der vor kurzem nach Deutschland gekommen ist. Sorry. Und wenn wir versucht haben, uns auf Türkisch zu unterhalten, was ja eigentlich meine Muttersprache sein soll, ich habe mich durchgehend einfach unterlegen gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht genau wehren, ich kann mich nicht
in dem ausdrücken, was ich sagen möchte. Und ich war immer einfach, da habe ich gemerkt, so krass.
Ja,
Sprache ist einfach Macht so.
Du bist aber dann ist nichts. Aber das ist ganz interessant, wir haben ja darüber gesprochen, also du hast ja auch davon erzählt, dass wenn wir über deine Eltern gesprochen haben, du hast die wirtschaftlichen Faktoren und die sprachlichen Faktoren genannt und hast das so ein bisschen auch als Vorschub genommen, zu sagen, so deswegen haben die sich vielleicht nicht so gut gefühlt oder deswegen war so die Diskrepanz zu den Deutschen da. Aber wenn wir uns alle drei anschauen, wir sind sprachlich, können wir alle drei auf Deutsch besser sprechen als auf Türkisch und haben wirtschaftlich alle drei einen gewissen Standard. Das heißt, diese beiden Faktoren,
Wir
haben übelst viel Geld.
Ich habe richtig
und,
Kohle.
Ich darf nicht drüber sprechen.
Geld spielt keine Rolle. So. Und auf einmal, diese beiden Faktoren sind weg. Das heißt, wenn das die beiden Faktoren waren, um uns türkisch zu fühlen oder nicht deutsch genug, müssen wir uns heute voll deutsch fühlen.
Ich glaube, das sind die Faktoren überhaupt, die kannst du gar nicht ausblenden. Also, weil für mich gibt es nach wie vor, was ich eben schon meinte, es gibt kein das Türkischsein. Also, das Türkischsein hängt immer davon ab, in welcher Art von Milieu du aufgewachsen bist. Und das meinte ich auch eben mit, diese Differenzierung fehlt mir total oft im deutschen Diskurs, wenn man über Türken oder über Muslime spricht. Spricht man über sunnitische oder alevitische Muslime? Spricht man über Türken aus Akademikerhaushalten oder aus Arbeiterfamilien? Also ich finde, das kann man nicht ausblenden. Das macht einfach so viel aus in deiner Persönlichkeit.
Wir haben das jetzt auch gemacht. Wir haben die ganze Zeit auch nur über die Deutschen geredet und auch nicht besonders viel differenziert. Wir haben jetzt da, was haben wir für ein Bild gezeigt von Deutschen? Wir haben so gesagt, das sind so reiche Cornelias, die uns völlig überlegen sind und die Sprache beherrschen.
Dabei haben wir gar nicht über Jacqueline und Kevin aus der
Herzfamilie gesprochen. Oh, scheiße.
Aber das zeigt ja auch total viel darüber
wie
aus,
wir
was wir
haben.
Immer,
ja,
genau,
krass,
was wir immer...
Aber wir haben auch
subjektive Wahrnehmung. Subjektive Wahrnehmung.
Deutsche, also das Deutsche.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also klar, die Deutsche, ich meine, wenn gleichzeitig der Mann.
Wenn wir über unsere Jugend gesprochen.
Schäder wollte aber was sagen.
Schäder über die Jugend gesprochen.
Ich habe gerade schon gesprochen.
Also, wir haben ja über unsere Jugend gesprochen. Und das war halt die Perspektive in unserer Jugend, glaube ich. Wenn wir über unsere heutige Perspektive mit Deutschen reden, da haben wir ja gar nicht so ein weil wir uns einfach sehr, sehr wohlfühlen in der deutschen Gesellschaft, gibt es gar nicht mehr diese Unterscheidung und dieses Problem, dieses Konfliktpotenzial.
Guck mal, und jetzt ist das langweilig. Wir müssen aber darüber reden, weil sonst wäre es langweilig. Da haben wir nichts zu tun. Wir müssen so, ich bin angekommen, ich bin fertig, ist cool hier. Das ist doch langweilig, Digga.
Obwohl,
das
ist geil eigentlich auch. Wie sind denn deine deutschen Freunde? Also, was macht die aus? Was
ich habe nicht so viele deutsche Freunde.
Was machen die, also...
Nee. Ich habe nicht so viele deutsche Freunde.
Es muss ja so ein verbindendes Element geben.
Ich habe sehr, sehr viele Kanakenfreunde. Und das ist so interessant, weil ich hatte in meiner ganzen Jugend kaum ausländische Freunde. Allein, weil es einfach nicht so viele gab. So, also auf dem Gymnasium waren irgendwie 3 Ausländer ungefähr. Ich habe nur mit Deutschen abgehangen. Und mehr, wenn ich irgendwie, wir haben irgendwie vor einem Monat oder zwei, bevor ich irgendwie in Urlaub gefahren bin, haben wir einen Abend bei mir gemacht, einen Dackabend gemacht. Und es waren nur Kanaken. Ich habe nur Türken eingeladen. Ich habe so viele türkische Freunde auf einmal. Und
nur Männer?
Genau, das war ein spezieller Abend. Aber das ist super krass. Ich meine, ich habe natürlich auch ein paar deutsche Freunde, aber ich bin nicht so eng, bis auf 2, 3 Stück, ne, irgendwie Johannes und Co., die ich so als super enge deutsche Freunde bezeichnen würde. Gibt's nicht.
Johannes ist für mich immer ein Türke, so halb. Weil
ja, der hat 10 Jahre in der Türkei gelebt. Und auch da. Und das ist halt das Ding. Und selbst die Deutschen,
ich habe einen deutschen Freund,
die Deutschen,
Johannes,
mit denen ich vielleicht abhänge, wo die halt quasi nach außen hin Deutsche sind, die haben in irgendeiner Form ein ausländisches Familienmitglied oder haben lange im Ausland gelebt oder haben irgendwie ein tieferes Verständnis für Ausländer, sage ich mal. Oder Ausländer sein oder so.
Ja, ich habe schon viele so. Ich habe viele deutsche Freunde.
Das ist kein originaler Türke. Das ist kein Türke.
Nee, okay. Aber ganz kurz, du hast coole deutsche Freunde.
Ich habe wirklich, also ich habe tolle Freunde.
Ich habe tolle deutsche Freunde.
Du bist ein toller Typ,
aber,
tolle Freunde. Aber, klar, trotzdem sozusagen, es bleibt immer so, dass es gibt manchmal bei bestimmten Sachen einfach eine Grenze, wo du merkst, so, ja, das teilst halt nicht mit denen. Das wirst du mit denen auch nie teilen können, das werden die nie ganz mit dir teilen können, auch wenn sie jetzt ankommen mit Amnako im Brudi, bla 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 und irgendwelche.
Das ist doch voll lächerlich, oder? So, diese Brudi-Nummer ist recht lächerlich.
Ja, es ist ein bisschen lächerlich, aber eigentlich finde ich es auch ehrlich gesagt ziemlich geil.
Wer sagt das denn heute noch?
Boah, alle Brudi, die ganze Zeit.
Brudi,
ich finde, warum nicht? Doch, das ist schon alles.
Ich finde das nicht gut.
Genau, aber es gibt da halt eine Grenze und deshalb brauche ich auf jeden Fall auch Freunde und habe auch welche, die dann halt eher diesen Kanaken-Hintergrund haben, wo du nochmal andere Perspektive und mal teilweise auch einen anderen Humor einfach hast, so, ne? Sachen, die dir dann halt nicht Deutsch nicht verstehen und halt auch einfach Deutschen sind halt leider nicht so sexy.
Du hast gerade gesagt, dass du den besten Sex mit Deutschen hattest.
Das habe ich nicht gesagt.
Du hast gerade gesagt,
ich habe nicht den besten Sex mit Deutschen.
Ich habe gesagt, was ist gut in Deutschland? Du hast gesagt, Sex.
Ja, dass der Weg dahin leicht ist, den zu bekommen. Ja, nicht
das ist ja besonders. Ich bin schon erleidet, dass ich gerade in dieser Runde sitze. Was?
Moment, ganz kurz.
Tut mir leid, Cheda.
Ist das wahr? Ist das so? Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Obwohl, das stimmt schon. Ich habe mich.
Nein, natürlich.
Deutsche Männer sind genauso. Also, ich kann es ja mal aus der Perspektive einer Frau erzählen, weil man sagt ja immer so, Frauen sollen mittlerweile auch mal die Initiative ergreifen und so. Deutsche Männer sind genauso überfordert wie türkische Männer mit der Situation. Dass man deutsche Männer und türkische Männer einfach als Frau anspricht, dass man irgendwie ganz offen äußert, was man will und worauf man aus ist und bla bla bla. Also das sind deutsche und türkische Männer genauso.
Wenn du, meinst, dass die deutschen Männer, habe ich das richtig verstanden, dass deutsche Männer sich, wenn sie dich anmachen, sich unsicher fühlen, weil du eine Türkin bist?
Wenn ich deutsche Männer anmache.
Fühlen sie sich unsicher, weil sie nicht wissen, was das bedeutet, weil sie nicht wissen, ob sie jetzt mit dir in die Kiste können oder nicht oder was es heißt oder ob du jetzt die heiraten willst oder ob die dich heiraten müssen. Es ist ernsthaft, weil das war ja zum Beispiel.
Ja, sicher.
Ne, wenn du,
das ist kein Bullshit.
Absolut. Ich meine, ich habe diese Klischees so, tut mir leid, aber so, wenn ich irgendwie an Afghanen denke, also das klingt jetzt super rassistisch, aber oder auch bei Türken, ich hatte ganz
lange das Gefühl. Ich habe bei Türken, Mann, ich habe voll die Vorurteile Türken gegenüber.
Afghanen, richtig krass. Muslimische Länder, Frauen aus muslimischen Ländern, denke ich immer so, ja, ey, wenn ich jetzt was mit denen hätte, müsste ich die wahrscheinlich heiraten.
Apropos, wir machen bald auch eine Folge von Rassismus unter Türkinnen und Türken.
Das ist sehr spannend, Folge.
Da solltet ihr auf jeden Fall einschalten.
Idee nicht verraten.
Aber geile.
Aber vielleicht können wir so formattechnisch sagen, was die Zuhörer so erwartet. Weil wir werden ja nicht nur quatschen, sondern wir werden ja auch Gäste haben.
Wir werden Gäste haben. Wir werden Aktionen machen und dann davon berichten.
Wie zum Beispiel
grenzwertige Erfahrungserlebnisse. Mhm. Aber vor allem wird es immer darum gehen, irgendwie, wie wir uns dabei gefühlt haben, irgendwie in diese Gesellschaft hineinzuwachsen und was uns dabei begleitet hat und was uns schwerfiel und was für uns irgendwie bereichernd war und befreiend war. Also da kann es um Sex gehen oder um, weiß ich nicht,
um Party
machen,
um Charme und Komplexe,
kulinarisches,
Zärtlichkeit und Liebe in der türkischen Familie.
Mhm. Psst,
nicht Einrichtungen verraten. In der türkischen Familie, wie man so sein Haus einrichtet, das sagt so viel darüber aus, was man sich irgendwie erhofft.
Wie Deutsche und Türken trauern.
Dasteht. Oh Gott, ja.
Zum Beispiel. Aber wie du schon sagst, es geht immer um unsere subjektive Wahrnehmung. Es ist ein sehr subjektiver Kanal.
Weil wir sehr unterschiedliche Menschen sind.
Absolut.
Ihr habt ja Schwänze, genau. Ich habe keinen.
Ja, ich glaube.
Schlusswort, ihr habt Schwänze, ich habe keinen.
Das war die erste Folge.
Yeah.
Schakamaka.
Warte, ich muss noch ganz viel. Ich habe noch ganz viel zu sagen.
Die nächste Folge.
Jam.
Ufuk.
Shader.
Wollt ihr die Multikulti-Gesellschaft?
Nein.
Wollen wir eine multikulturelle Gesellschaft sein?
Abschieben, 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 abschieben. Chicky chicky shine, digga that's all. Come on, give up, don't need up. Chama, my body up. Mushy mushy, hoop-a-bop.